Kapitel 2 bis 5 Erster Teil Das Reich. Das Reich. Wer von den Menschen oder Christen weiß mit dieser Bezeichnung etwas anzufangen? Kann sich jemand einen Begriff von diesem Reiche machen? Ist es mit einem Weltreich zu vergleichen? Nein, vergleichbar ist's mit denen nicht. Diese sind gerichtet. Sie kommen und vergehen. Der Wind weht drüber hin, und ihre Städte findet man so wenig wie die der Menschen, die der Tod in seine Arme nimmt. Das Reich allein steht in Kraft. Psalm 122, 1 bis 5. Kapitel 2 bis 3. Erstens, die Einteilung des Reichs. In Klammer 7 Gemeinden. Das Reich hat einen eigenen Charakter. Es entstand nicht erst. Es war die Souveränität von Urewigkeit. Ur war reich, reich an kostbaren, unvergänglichen Gütern. Eine äußere Manifestation dieser Reichsgüter veränderte ihre Werte nicht. Wenn überhaupt, konnten sie nur Steigerung erfahren. Und zwar jeweils für die gestaltlichen Werke in Angleichung an das Innere an Ur. Im Augenblick, da vom inneren Reichtum ein gestaltliches Reich gebildet ward, erhielt dieses eine gestaltliche Obrigkeit, deren Souverän König ist, und der durch den Aufbau der Gestaltung seine Regierungsgewalt in Machtherrlichkeit entfaltete. Wie Ur im ungegrenzten Raum in ungesetzter Zeit eine Zweiteilung erschuf, nämlich die stehende und die waltende Macht, so gestaltete er auch das Reich. Das geschah, als der stehende Machtpol durch den waltenden zwei Uhrwerke schuf und abschloss, in deren Verlauf die unendlichen Gedanke- und Wortreichtümer einmal zur bildmäßigen Tatsache zu einem Werke wurden. Im Abschluss des Wortreichs beließ Ur die Wechselwirkung der Machtpolaritäten, schied sie voneinander, ohne sie jedoch zu trennen. Die Scheidung gab die Gegenüberstellung, deren unterschiedliche Werte größten Reichtum offenbarten. Von diesem Schöpfungsaugenblick in tiefstem Sinne des Wortes ab, schuf Ur nicht nur aus der waltenden Machtpolarität das gestaltliche Reich, sondern sich zuerst zum vorgesehenen heiligen Zweck aus dem stehenden Machtpol, Gestalt und Form, Sinnbild und Ansehen. Beide Machtpole blieben dadurch in ihrem Wesenszustand die Einheit. Diese einheitlichen Machtteile besaßen eine Siebenstrahlung, von der je zwei Strahlen zur Tiefe, Weite und Nähe und ein Strahl zur Höhe gestellt waren, sofern es das Werk betrifft, doch ohne urhafte Trennung. Aber wieder für das Werk schied Ur zur außerordentlichen Reichgestaltung beim genannten Schöpfungsaugenblick Schöpfungsaugenblick die sieben Strahlen und die Polaritäten, und zwar so, dass der stehende Teil zu seiner Rechten von rechts wegen urpersönlich ihm verblieb. Denn diesem Machtpol entspringt die Mitternachtsquelle, die Urströme. Erst das Weiterfließen entspricht der waltenden Polarität. Der erste Machtpol in der rechten Hand ist gebendes Prinzip. Der zweite füllt die linke Hand als nehmendes Prinzip, gleich das Recht und seine Erfüllung. Die rechte greift, gestützt auf die Tiefe der stehenden Macht, hinaus in die Weite. Die linke, gehalten aus der Höhe der waltenden Macht, bringt das in die Weite getragene Reich wieder zurück in die heilige Herznähe des Ur. Beide, gebendes und nehmendes Prinzip, bedurften zur Entfaltung und Tätigkeit sowie der dadurch vorgesehenen Verherrlichung unbedingt der sieben Strahlung, die schon in der Urteilung mit enthalten lag. Nach den Gedanke- und Worturjahren, die zum nur innern Reich gehörten, entstand das Taturjahr. Gerade dieses hatte mit Beginn aus der erfolgten Teilung an aller Machtherrlichkeit einen Reichsanteil sondergleichen. Auch hier ging die erste Gestaltung für Ur selbst aus dem stehenden Machtpol, auch Machtkern genannt, hervor. Damit wurde der Ur ein König, Führer, Regent und Herzog. Immer bleiben drei Dinge ursächlich: Einheit, Zweiteilung und Siebenstrahlung. Daraus wurde am Beginn des Taturjahres ein viertes Prinzip offenbar: die Vierwesenheit. Sie war, wenn auch nicht in Auswirkung, doch im Urbestand vorhanden. Der stehende Machtpol war der Lebenssamen, von einer Samenentfaltung umgeben. Same und Entfaltung als zwei Wesenheiten haben zwei Bewegungsarten. Die eigene und die gewollte als drittes und viertes Prinzip. Die Eigenbewegung oder Leben genannt, ist Ur, ob personhaft, ob im unerkannten Sein, bleibt sich gleich. Die gewollte Bewegung ist das geschaffene Werk, da auch gleichgültig, ob im Ursein oder äußerlich gemacht. Beide Bewegungen schaffen Leben, das Reich im Offenbarungssinn des Gottessehers, musste daher, sollte es als Werk das Spiegelbild des Meisters tragen, die Werk- oder Wertmarke aller Ur Seinsdinge verkörpern und zum Ausdruck bringen. Hierzu gehören vorrechtlich die vier Prinzipien. In Klammer Hesekiel 1, 5 bis 6, 15 bis 16. Aus dem Leben hervorgehoben und ausschließlich damit angefüllt. Zu Zunächst sind es die vier Grundbegriffe: Einheit, Zweiteilung, Siebenstrahlung und Vierwesenheit. Sie wurzeln in jeder weiteren Erscheinung, ohne immer einzeln angeführt zu werden. Eine Grunderkenntnis sei bedacht. Überall, zumal im Rahmen der Johannesoffenbarung, stehen folgende vier Dinge in Kraft: Der Werkmeister als Einheit, das Werk als das Dual, die Siebenstrahlung als die sieben Geister, Sterne, Leuchter, Fackeln, in Klammer, irdisch als die sieben Tage, Zeiten, Farben, Töne und so weiter. Ein heiliges Symbol der Vierwesenheit sind die vier Tiere, in Klammer, Kapitel 4, als umfassende Bedeutung. Natürliche Zeichen sind die vier Winde, Himmelsrichtungen, Jahres- und Mondzeiten, Menschenalter und vieles mehr. Grundlegendst ist es das Herz mit seinen vier Kammern. Das Reich wurde aus der stehenden und der waltenden Machtpolarität in die vier Prinzipien nach seinen Dimensionen der Tiefe, Höhe, Weite und Nähe und in die sieben Strahlung aufgeteilt. Und wie Ur sich für das Werk Gestalt verlieh, so auch dem Werk als eigenen Zentralpunkt ein Dual, für die sich gegenüberstehende Zweiteilung einen Träger des Lichts und Lebens. Das war Sadhana, das Schöpfungskind. Dieses Du musste innerlich und äußerlich ein wahres Gegenüber sein, was durch das ihm anhaftende Negativ, in Klammer Weib, gekennzeichnet ward. Doch nie wäre das Reich Werk geworden und geblieben, hätte sich nicht zuerst das Positiv-Männliche manifestiert. Ur wollte sich in seinem Werke sehen. Dazu diente seine eigene Person und das dritte Prinzip, die Siebenstrahlung, die schon bei dem Scheidungsausgleich die positive als stehende und die negative als waltende Macht in eigenen und gewollten Lebensbewegungen erhielten. Aus den sieben Eigenschaften, auch Grundlebensstrahlen, hob Ur je ein positives und ein negatives Geschöpf heraus, die in der hohen Werkfolge Kinder wurden und, wie schon erwähnt, die Cherubime und die Seraphime sind. Für sich selbst ist ein Paar die Einheit, für das Werk auch ein Dual. Daher wird nur von sieben Engeln gesprochen. Diese bilden bei der Gründung des Reichs die sieben Gemeinden, denn sie stellen im positiven und negativen Lebens- oder Kraftbewusstsein eine Gemeinschaft, einen Zusammenschluss dar. Sie entsprechen aber auch der Vierwesenheit, und zwar der Gestalt, dass je zwei Geisteinheiten das Schöpfer-, Priester- und Gottprinzip in deren wirkenden Eigenschaften Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und Geduld Liebe verkörpern. Und die siebente Engelseinheit, der Träger der Barmherzigkeit, verkörpert im heiligen Werksymbol das Vaterprinzip. Die Urgemeinden sind gebildet. Das Reich besitzt die vollgültige Einteilung, ohne seine Einheit zu verlieren. Die zurechtstehende Macht lässt dem Wortbegriffe nach eine Trennung ihres Urprinzips nie zu. Das Reich hat ferner sein Dual in der Darstellung beider Machtpolaritäten wie auch der geschöpflich gebildeten positiven und negativen Gedankenkräfte erhalten. Das Reich steht nunmehr als zweites dem ersten Ur, dem Schaffer und Gestalter, gegenüber. Jede Gemeinde nimmt obendrein als Einheit eine Stellung zum Reiche ein, sogar eine im Rahmen des jeweiligen Grundlebensstrahles, eigene Führung und Regentschaft. Allein, alle sieben zusammen sind das einheitliche Reich. Diese wird in vier Kräftegruppen unterteilt, deren Träger, in Klammer vier Tiere, den sieben Gemeindepflegern, in Klammer Apostelgeschichte 6, 3, zur Seite nicht übergestellt werden. Das Dual erhält ein Drittel der Werkkraft. Die sieben Engel zusammen zwei Drittel. Vom Dual kommen die Träger der vier Kräftegruppen, während die Bevölkerung des geistig erhaltenen Reichsteiles aus den sieben Großgeistern entsteht, die als Eigenschaftsträger gleichzeitig Mitträger der vier Kräftegruppen sind. Johannes darf es deutlich sehen. Darum hat er auch, abgesehen von der Einführung, gleich mit den sieben Gemeinden zu tun. Die hier genannten Gemeinden in Asien sind freilich nicht die Urgemeinden des Reichs, sind überhaupt nur eine Spiegelung desselben. Wohl sind viele ihrer Gemeindeglieder aus dem Reich hervorgegangen, weshalb die Gemeinden trotz mancherlei Abfall einen Engel, eine noch gute Stimme unter sich als Führer haben. Die Seelen von oben, in Klammer Johannes 17, 14, stellen die Gemeindeengel dar, an welche die Sendschreiben adressiert werden. Und der König appelliert über seinen Seher, dessen er sich bedient, an die Gemeindeengel, dass sie wieder Macht gewinnen zu tun, wie es jeder Einzelgemeinde und dadurch dem Gesamtreich zum ewigen Nutzen ist.